Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und der hat für uns die Lissi Carbon-Reihe geschrieben. Band 1 der Reihe ist letztes Jahr mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichnet worden. Aus Band 2, Lissi Carbon und die Wunder der Liebe, wird er heute lesen. Für alle schon mal ein kleiner Teaser vorab. Im Herbst wird dann auch noch ein dritter Band folgen. Aber jetzt wünsche ich erstmal ganz viel Spaß mit dem zweiten Band, Lissi Carbon und die Wunder der Liebe. Übergebe an Mario Fesler und freue mich über so viel Zuhörer. Ihr habt danach auch noch die Möglichkeit, die Bücher zu kaufen und signieren zu lassen, direkt hier neben der Lesebude, direkt hier neben der Bühne. Viel Spaß!
Dankeschön. So, auch ein Hallo von mir. Wer den ersten Band nicht kennt, ist völlig egal. Alles, was man wissen muss, erkläre ich. Geht um Lissi Carbon, heißt eigentlich Elisabeth. Ist mittlerweile 15 Jahre alt, schreibt Tagebuch und das handelt hauptsächlich von ihren Eltern, die gerade so eine mittelgute Phase in ihrer Ehe haben, einem nervigen Bruder, der glücklicherweise bald auszieht und insbesondere von ihrer leicht geisteskranken besten Freundin, die wir jetzt auch als allererstes kennenlernen werden. Mittwoch, 7. März. Der Busch. Er rauchte wieder. Entweder ich bin Moses und du verkündest mir gleich die 10 Gebote, oder meiner Freundin Christine Gärtner gehen die beschissenen Ideen aus, sodass sie die alten recyceln muss, begrüßt dich das Gewächs. Scheiße, flucht es hinter den erschrocken, raschelnden Blättern. Ich habe gehofft, ich schaffe es noch eine durchzuziehen, bevor du aufkreuzt. Ein verstörendes, saugendes Geräusch ertönte hinter dem Busch, das in ein Husten mündete. Eine halbgerauchte Kippe flog seitlich ins Gras und Christine kam röchelnd hervor. Mir war ja klar, dass du wieder nur rumätzt. Naja, knapp ein Vierteljahr nach Beginn deiner letzten Raucherkarriere hast du mich abgeschossen, um in Alexias und Antonias Clique einzusteigen. Ist es dann nicht verständlich, dass ich ein bisschen panisch werde, wenn ich wieder Rauchzeichen von Christine Gärtner kriege, fragte ich und hielt meiner Freundin fürsorglich eine Packung Kaugummis hin. Christine zog einen silberummantelten Streifen heraus und räusperte sich ein letztes Mal. Mann, das eine hatte doch mit dem anderen nichts zu tun. Und ich habe mich 10.000 Mal dafür entschuldigt, dass ich dich damals so im Stich gelassen habe. Irgendwann könnte es auch echt mal gut sein. Ich habe dir ja auch verziehen, aber eine kleine Erinnerung dann und wann wird es bis zur Rente geben, sagte ich. Christine rollte genervt die Augen. Aber zurück zum Rauchen. Das war damals genauso bescheuert wie heute. Also warum, fragte ich. Ich weiß ja, dass du dagegen bist, antwortete Christine. Und mit 13 war das auch echt ein bisschen früh. Man hätte uns für asozial und frühreif gehalten. Aber wir sind bald Zehntklässler. Antonia raucht, Leon raucht, Billy raucht. Ich schaute Christine fragend an, die mäßig erfolgreich versuchte, den ertappt Gesichtsausdruck mit gespielter Empörung zu vertuschen. Billy hat damit sowas von rein gar nichts zu tun, hob sie an, als ein Hupen sie unterbrach. Es war meine Mutter, die das Fenster herunterließ. Elli, ich habe vor dem Büro noch einen Mediationstermin um 7:30. Den habe ich fast vergessen. Ich bin zwar spät dran, aber euch an der Schule rauswerfen, das schaffe ich noch. Ein Schultag war ein Schultag und damit nichts, worüber man in Jubelstürme ausbrach. Aber ohne die Fahrt im überfüllten Schulbus, in dem es immer nach einer Mischung aus Fruchtgummi, Schokomilch und Kinderschweiß roch, fing ein Schultag doch deutlich angenehmer an. Glücklicherweise rief ich nicht sofort, Gott sei Dank, wir sind gerettet, sondern schaute vorher zu Christine. Ihr Gesicht verriet, dass ihr die Fahrt im Kindergartenbus deutlich mehr behagte als die Aussicht, keine Hausaufgaben mehr abschreiben zu können und nebenbei von Tina Carbon als Raucherin enttarnt zu werden. Ich schüttelte bedauernd den Kopf. Wir müssen noch was besprechen, ohne mütterliche Ohren. Och, das ist gemein. Mütter sind doch heutzutage die besten Freundinnen ihrer Töchter, sagte Mama. Lass uns mal schön beim klassischen Familienmodell bleiben, Mama. Das passt schon. Hinter dem wieder hochfahrenden Fenster lachte sie mich an. Ihre winkende Hand wurde zu einem ausgestreckten Zeigefinger, der auf den ankommenden Bus hinwies. Ich winkte zurück und lief zu den sich öffnenden Türen. Unter beträchtlichem Einsatz ihrer Ellbogen gelang es Christine, uns den Weg zu den Stehplätzen in der Mitte freizukämpfen. Sie riss ihren Rucksack auf und zog ein Heft heraus. »Ich hätte Englisch und Chemie im Angebot«, sagte ich. »Ich brauche Mathe«, erklärte Chrissy. »Wie kommst du auf die Idee, dass ich Mathe hab? Du hast doch jetzt Nachhilfe.« Die Studentin hat nach der Probestunde aufgegeben und gesagt, es überstiege ihre pädagogischen Kompetenzen. Sie wollte Papa sogar das Geld zurückgeben. »Scheiße«, sagte Christine. »Graf Zahl nimmt mich garantiert wieder dran. Der hat mich gerade echt auf dem Kieker.« »Das ist ja auch kein Wunder. Du hast bei der letzten Klassenarbeit schließlich deinen Schmierzettel im Heft vergessen. Mit den Top und Flop 10 Boys. Damit sind wir eigentlich wieder bei Billy, fällt mir gerade auf. Kannst du jetzt mal aufhören mit Billy? Ich brauche die Mathe-Hausaufgaben.« »Entspann dich. Vor Mathe ist große Pause und wenn dein Stolz dich hindert, Antonia zu fragen, suchen wir Popelino. Und der rechnet uns das tiefenentspannt aus, während er uns erzählt, welche verstörenden Experimente er gerade in seiner Technik-AG mit den Unterstuflern anstellt.« »Gut«, stimmte Christine zu, »dann gib mir mal Chemie.« Ich reichte ihr das immerhin zu fast drei Vierteln ausgefüllte Aufgabenblatt. Christine klemmte es neben ihr eigenes leeres Exemplar zwischen Fensterscheibe und Unterarm und begann mit der anderen Hand zu schreiben. »Ich bräuchte übrigens Geschichte«, merkte ich an. »Wer nicht?«, fragte Christine, in ihre Kopierarbeit vertieft. Das grundlegende Prinzip des Wissensaustausches hatte Chrissy auch im 7. Jahr unserer Freundschaft noch nicht verstanden. So, wir machen eine einwöchige Pause. Dadurch verpassen wir hauptsächlich die Vorbereitung zum jährlichen Dorffest. Die handeln zu 5% vom Dorffest und zu 95% vom neuen Nachbarn der Carbons, bei dem es sich um einen schwulen Lottomillionär handeln soll, was die Dorfgemeinde unglaublich spannend findet. Aber wir kehren zurück zur Bushalte, nämlich am Mittwoch, dem 14. März. »Hi«, der brennende Dornbusch an der Bushalte klang traurig. Er flehte mit diesen zwei Buchstaben geradezu, »Frag mich, was passiert ist«, und natürlich erhörte ich das Flehen. Billy war die Ursache, klar. Er hatte Christine gestern Abend auf dem Spielplatz gesagt, dass er nichts von ihr wollte. Jetzt war sie wieder mal am Ende, hatte die ganze Nacht durchgeheult und natürlich keine Zeit für die Mathe-Hausaufgaben gefunden, deren Lösungsansätze sie im Bus von mir abschrieb. »Warum sagt er dir das eigentlich auf einem Spielplatz?« »Auf welchem Spielplatz überhaupt?« sprach ich die Fragen aus, die mich doch etwas mehr interessierten als Billys Desinteresse. »Der Spielplatz am Friedhof in Geroldingen. Da trifft sich Billys Clique doch abends immer, seit sie nicht mehr in den Jugendclub dürfen«, sagte Christine mit einem empörten Unterton, als hätte sich bei mir in Sachen Allgemeinbildung soeben gezeigt, dass ich nur 3 von 7 Wochentagen kannte. Das stellte mich vor viele weitere Rätsel. Warum baute man in Geroldingen Spielplätze neben Friedhöfe? Warum traf man sich da als Horde 15- bis 18-Jähriger? Und wie kam Christine überhaupt zu diesen Treffen? Da ich befürchtete, für solche Fragen noch schräger angeguckt zu werden und weil vielleicht rauskommen würde, dass ich bei Christines endlosen Billy-Erzählungen nicht ganz so konzentriert war, wie man das von einer besten Freundin erwarten durfte, fragte ich was völlig anderes. »Hast du dir unser Referat nochmal angeguckt? Nicht, dass du in Geschi wieder wie im Winter bei der Sozialkunde-Prisi so rumstotterst, dass der Videobeamer Selbstmord begeht.« Christines Gesichtszüge entgleisten. »Scheiße, die Präsi!« Aus Fassungslosigkeit wurde Vorwurf. »Hättest du mich nicht dran erinnern können?« »Ich habe um 7 und um 9 angerufen, aber da hast du wahrscheinlich deine neue Liebe zu Spielplätzen ausgelebt. Und die 3 SMS klingen bestimmt auch noch ganz frisch, so ungelesen wie sie sind.« Christine wühlte ihr Smartphone aus dem Rucksack und konnte angesichts der Beweislage schwer etwas entgegnen. »Was mache ich denn jetzt?« fragte sie kläglich. Ich zog zwei Seiten Papier, die hinter meinem Laptop lagen, aus der Tasche. Da, ich hab dir deinen Teil nochmal ausgedruckt. Ich hatte da so eine Ahnung. Aber ehrlich, Chrissy, vielleicht solltest du erstmal deine Schullaufbahn unter Kontrolle kriegen, bevor du dich auf dein katastrophales Liebesleben konzentrierst. Christine verzog trotzig den Mund, als sie das Papier entgegennahm. Mann, du bist echt schlimmer als meine Mutter. Die hat mich wenigstens getröstet. Sie hätte lieber mal die Struktur der Römischen Republik mit dir durchgehen sollen. Sie weiß halt, was wirklich wichtig ist. Mal sehen, ob sie das auch noch weiß, wenn du an der Wursttheke gekochten Schinken verkaufst. Christine atmete tief ein und entschied sich, die gesammelte Luft doch lieber für ein Lachen statt für einen Wutanfall zu verwenden. Liebes Tagebuch. We have to talk about Billy. Klar, das sollte eigentlich noch Zeit haben bis heute Abend, denn die ausgefallene Chemiestunde sollten wir besser für das Referat nutzen, das nach der zweiten großen Pause ansteht. Aber im Gegensatz zu Christine bist du, liebes Tagebuch, vor Ort, also mache ich halt was anderes Nützliches. Du fragst dich, wo Christine steckt? Nun, Janine, die dumme Pute, ist anscheinend auch Mitglied dieser fragwürdigen Spielplatz am Friedhof-Clique und hat Christine gesteckt, dass Billy heute frei macht, also schwänzt, um mit seinen Jungs beim alten Wasserwerk zu skaten. Um bloß nicht in Verdacht zu geraten, zu viel Würde im Leib zu haben, pilgert Christine also nun dahin und jubelt einem nicht an ihr interessierten Typen zu, während es ihn im alten Klärbecken auf die Fresse legt. Und ich sollte wohl mal erklären, warum ich ihn bisher noch nie auf diesen Seiten erwähnt habe. Ehrlich gesagt, ich habe gehofft, dass sich die Begeisterung für Billy ebenso rasant legt wie Christines unsterbliche Liebe zu Chemiereferendar Tillmann Bangert, die nach zwei Wochen überraschend verschied. Oder genauso abrupt endet wie Christines eigentlich auf Ehe und Kinder angelegte erste Beziehung mit Ramon, die das erste Wochenende nicht überstand. Aber falsch gedacht. Billy ist weiterhin da, also müssen wir ihn uns etwas näher betrachten. Also, wer ist dieser Billy, dessen Nachnamen ich mir einfach nicht merken kann? Billy ist der fleischgewordene Schwiegerelternalbtraum. Mit noch nicht mal 17 Jahren tätowiert wie ein Seemann im Herbst seines Lebens, sind seine Hobbys Scheiße labern, rauchen, trinken und sich die Zukunft vergeigen. Da er sich eher als Teilzeitkraft in Sachen Schule versteht, hat er viel Zeit für Sport, weshalb er zugegebenermaßen recht gut in Schuss ist. Wenn Christines Begeisterung darauf beruhen würde, müsste ich sie zwar für oberflächlich, aber wenigstens nicht für geisteskrank halten, doch das ist es nicht mal. Tatsächlich hat sie mir irgendwann mal gesagt, dass ihr Muskeln Angst machen und hatte dementsprechend eher ein Faible für Typen, denen man vor einem Anbaggerversuch erstmal eine tüchtige Portion Hausmannskost vorsetzen möchte. Doch für Billy hat Christine ihre Angst überwunden, weil sie ihn, Achtung, jetzt kommt's, so klug findet. Klug. Vier Buchstaben, die auf dieser ganzen weiten Welt garantiert niemand als Beschreibung für Billy verwenden würde. Ein Popelino ist klug. Tante Andrea ist klug. Sogar mein Klassenlehrer Wenz ist auf seine eigene schleimige Art klug. Aber jemand, der es mal undercover in die Schlagzeilen unserer Lokalzeitung gebracht hat, weil er diese Satanistengeschichte ins Rollen gebracht hat, ist nicht zwangsläufig klug. Ach, die Geschichte kennst du gar nicht, ne? Dann mal die Kurzfassung. Im Juni vergangenen Jahres fiel einem Spaziergänger auf, dass an diesem riesigen Wegekreuz an der Färbelinger Höhe, mir von vielen öden Wandertagen noch bestens in Erinnerung, die Hauptperson fehlte. Der Heiland hatte anscheinend entschieden, dass nun mal gut war mit Rumhängen. Natürlich gab es gleich viel Empörung über diese Frevelei, aber richtig lustig wurde es dann, als Jesus gevierteilt in einem Karton vor der Kirche zurückkehrte. Auf dem Karton stand in roten Lettern: Wir hatten unsere Gründe. Die Folge, ein einseitiger Artikel über Satanisten in unserer schönen Region, flankiert von einem Bild des Pfarrers und des Bürgermeisters, jeweils bepackt mit zwei Stücken Jesus und einem mahnenden Blick vor dem geschändeten Wegekreuz. Es folgten massenweise Informationsabende zu Okkultismus und Sekten in Schulaulen und Bürgerhäusern, bis endlich die Zeiten der Kirchwein- und Volksfeste wieder anbrach und es wieder um die Wahl der Reichenheimer Gurkenkönigin ging. Mein Vater, sonst ja nicht gerade bekannt als Schnellchecker vom Dienst, hat damals schon gesagt, das waren keine Satanisten, das waren einfach ein paar bekiffte Jugendliche. Glückwunsch, Herr Carbon, das ist, wie ich seit vorletzter Woche weiß, eine ziemlich korrekte Beschreibung des Sachverhaltes, in der lediglich das bekifft durch besoffen und Jugendliche durch Billy und sein bester Freund Mompe ersetzt werden müssen. Die hielten es im zugedröhnten Zustand für eine gute Idee, mal auf das Kreuz zu kraxeln, und das war eben ein bisschen viel Gewicht für den Gekreuzigten. Christine hat Billy natürlich irgendwas davon erzählt, dass er Religion halt total scheiße findet und seinen verunglückten Kreuzbesteigungsversuch als Kirchenkritik verkauft. Und weil Christine ihm das auch noch abnimmt, findet sie ihn klug. Es klingelt übrigens gerade zur großen Pause. Fräulein Gärtner hat also noch genau 15 Minuten, um unser Referat nicht völlig in den Arsch zu blasen und sich gewaltigen Ärger mit ihrer besten Freundin einzuhandeln. Die gute Nachricht ist, Christine kehrt zurück. Die schlechte Nachricht ist, sie versemmelt das Referat komplett, erzählt sehr unbekannte Dinge über die Römische Republik und stürzt zu guter Letzt weinend mit den Worten "Er liebt mich nicht" aus dem Klassensaal und stellt sich danach erstmal tot, was Lizzie total kacke findet, weshalb sie ganz schön beleidigt ist, weil sie findet, da müsste sie auf Stand gehalten werden. Man kann nicht einfach abtauchen. Ich stapfte beleidigt direkt von der Bushaltestelle nach Hause. Vor der Haustür stellte ich fest, dass mein Schlüssel beim morgendlichen Jeanswechsel nicht mit umgezogen war. Da das nicht gerade selten vorkam, hatte meine Mutter schon seit Jahren einen Ersatzschlüssel im Blumentopf auf der vorletzten Treppenstufe versteckt. Als ich da hineingriff, fand ich nur einen Zettel, den ich auseinanderfaltete. Tina, ich habe dir schon x-mal gesagt, dass uns keine Versicherung der Welt den Schaden bezahlt, wenn ein Einbrecher derart mühelos in unser Haus spazieren kann. Auch wenn mir der Ersatzschlüssel heute gute Dienste erwiesen hat, er kommt nicht wieder hierher zurück. Ben. Vielen Dank, Papa, dachte ich und rief meine Mutter an. Nur die Mailbox ging ran und ich hinterließ ihr die frohe Kunde von der Einbrecherphobie meines Vaters und dem daraus erwachsenen Dilemma ihrer Tochter. Dunkel erinnerte ich mich, dass sie nach der Kanzlei wieder einen Termin mit einer Kundin hatte. Daher versuchte ich es als nächstes in der Arztpraxis meines Vaters, wo ich von seiner unfreundlichen Sprechstundenhilfe Frau Griebisch erfuhr, dass er heute in einer ebenso wichtigen wie vermutlich langwierigen Krankenkassendebatte im Rathaus steckte und frühestens in 2 Stunden wieder erreichbar war. Der gerade freundlicherweise einsetzende Schneeregen machte diese Auskunft nicht unbedingt besser. Mein Blick wanderte zum Nachbarhaus und ich legte den Kopf schief. Unsere alten Nachbarn hatten immer einen Ersatzschlüssel gehabt. Hatte Mama vielleicht... Aber nein, dazu war der neue Nachbar ja wirklich viel zu neu. Andererseits, bevor ich jetzt stundenlang vor der Haustür saß oder gar aufgrund dieser Notlage mein Groll auf Christine gleich wieder beerdigte, konnte ich ja zumindest mal nachfragen. Ich ging zur Tür, an der das Klingelschild nun ausgewechselt war. Statt Schwerdings stand da nun Nils Engstrand, Bildhauer, Maler. Oha, ein Künstler. Ich klingelte. Samstag, 17. März. Seltsam, seltsam, liebes Tagebuch. Es ist 7:30 Uhr morgens, ich bin geduscht, angezogen und habe gefrühstückt. Ich bin einfach kekswach und frage mich, warum ein solch unerklärliches Phänomen ausgerechnet am Wochenende auftreten muss und nicht praktischerweise an einem Montag. Da außer mir noch keiner aus dem Bett ist, habe ich dementsprechend viel Zeit, in aller Ruhe den gestrigen Tag Revue passieren zu lassen. Dank einer verräterischen Freundin, einem sich von Kriminellen bedroht fühlenden Vater und meiner eigenen Schusseligkeit habe ich gestern unseren neuen Nachbarn kennengelernt. Eigentlich wollte ich ihn nur fragen, ob meine Mutter ihn in einem völlig untypischen Anfall von Urvertrauen keine Woche nach seinem Einzug den Schlüssel zu unserem Haus ausgeliefert hat. Das musste er mit einem bedauernden Kopfschütteln verneinen, aber da ich dank Schneeregen und dem eigentlich immer erschreckenden Zustand meiner Haare wohl ziemlich erbärmlich ausgesehen habe, hat er mich gefragt, ob ich nicht bei ihm warten wolle, bis jemand aus meiner Familie heimkommt. Ja, ich weiß, solche Geschichten enden gerne damit, dass man in 20 Jahren von der Polizei unter dem Blitzlichtgewitter der Boulevardpresse aus einem geheimen Horrorkeller gezogen wird. Aber ich habe trotzdem Ja gesagt. Und es hat sich gelohnt. Okay, dann drei wichtige Fragen an den ersten Besuch in meiner Butze. Magst du was trinken, auch wenn es nur ekliger Tütencappuccino mit Schokogeschmack ist? Wie heißt du eigentlich? Und hast du schon mal diesen seltsamerweise vor kurzem aus dem Sortiment verschwundenen Spiegelschrank von IKEA aufgebaut? Er wuschelte sich durch die kurzen schwarzen Haare, in denen schon ein bisschen Grau steckte, und einen verstörenden Moment lang dachte ich, dass er ein ziemlich hübscher Kerl war. Ja, Elisabeth, Lizzie, und nein, aber eigentlich bin ich ganz gut in IKEA. Glücklicherweise fiel mir recht schnell wieder ein, dass der Mann doppelt so alt und tausendmal so homosexuell war wie ich, und ich keinesfalls Christines Liebesirrsinn toppen wollte, indem ich mich in einen greisen Schwulen verliebte. Aber nett finden durfte ich ihn ja wohl, und es wurde dann auch richtig nett. Während sein Vorrat an Tütencappuccino stetig schmolz, fanden wir heraus, auf wie viele verschiedene Arten man ein IKEA-Regal falsch zusammenbauen kann, was der guten Laune keinen Abbruch tat. Ich schickte Mama eine kurze Info, wo ich Asyl gefunden hatte, und wir tüftelten weiter. Er erzählte mir, dass er gerade nach 10 Jahren sein Kunststudium abgebrochen hatte und nun mit seinem Lottogewinn ein neues, freies Leben als Bildhauer und Maler führen wollte. Außerdem musste er einfach mal weg aus Berlin, wo es mit seinen Eltern und Freunden wohl ziemlich stressig geworden war. Ich erzählte ihm, dass ich meine Freundin Christine zurzeit auch ganz schön nervenaufreibend fand, und er hörte sich das Ganze sehr aufmerksam an und meinte dann, dass ich zu streng mit Christine sei. Das war natürlich nicht das, was ich hören wollte, aber er konnte so überzeugend Christines mögliche Gefühlswelt darlegen, dass er mir irgendwann das Versprechen abgeluchst hatte, sie noch dieses Wochenende zu einem klärenden Gespräch aufzusuchen. Kurz vor 7 klingelte es an der Tür. Statt der von mir erwarteten Mama stand mein Bruder Max vor der Tür, der sich garantiert mördermäßig aufgeregt hatte, dass er mich nach Hause eskortieren musste. Aber das fremde Gesicht, das ihn unangebracht freundlich begrüßte, machte ihn ungewohnt uncool, und er stotterte an der Tür etwas davon, dass er seine Schwester suche. Nils bat ihn herein, und erst als Max im Wohnzimmer stand und unser weiterhin nicht wirklich schrankartig aussehendes IKEA-Puzzle sah, fand mein Bruder zur alten Arschlochform zurück. »Haben Sie ernsthaft meine Schwester an ihre Möbel gelassen?« Er schaute Nils entgeistert an. »Ich habe alle meine Billys selbst aufgebaut«, protestierte ich. »Ja, und kein einziges richtig. Deshalb liegen deine Bücher ständig auf dem Teppich und man sieht bei jedem zweiten Boden die Schrauben, weil du sie falsch eingesetzt hast.« Ich wurde ein bisschen rot, aber Nils lachte nur und meinte, ich schlage mich auf jeden Fall besser als er selbst. »Macht ihr das ernsthaft ohne Anleitung?«, fragte Max und zeigte auf das Heft am Boden eines herumliegenden Kartons, das wir bisher tatsächlich eher wenig beachtet hatten. »Ich bin Künstler«, entschuldigte sich Nils. »Ich bin ich«, schloss ich mich argumentativ an. Max schüttelte entgeistert den Kopf. »Okay, Angebot«, sagte Nils. »Du darfst du zu mir sagen, ich heiße übrigens Nils, und bekommst den letzten Instant-Kaffee, wenn du uns hilfst, dieses Großprojekt zu Ende zu bringen.« Man sah förmlich, wie hinter der Stirn meines Bruders eine gewaltige Schlacht der Gedanken tobte. Sollte er tatsächlich die ihm völlig unbekannte Tugend der Hilfsbereitschaft entdecken? Das Wunder geschah. »Ich heiße Max, und wenn Sie, du auch ein Bier da hast, können wir drüber reden.« »Hab ich. Schnapp dir die Anleitung«, sagte Nils. Max kniete sich vor den Karton und musterte die Bilder, die für ihn wohl tatsächlich Sinn ergaben. »So jung und schon Alkoholiker«, warf ich ihm zu. »So jung und schon muss ich dich aus den Wohnungen von fremden alten Männern befreien«, gab er zurück. »Friede auf Erden«, befahl Nils und drückte Max die Flasche in die Hand. »Und ich möchte nie wieder das Wort alt im Zusammenhang mit mir hören.« Und dann tat ich zum ersten Mal seit wahrscheinlich 10 Jahren etwas wirklich zusammen mit meinem Bruder. Als wir eine Stunde später nach Hause gingen, gab es eine weitere Premiere. So etwas wie Anerkennung von Max. »Du bist gar nicht so unpraktisch, wie ich immer dachte«, sagte er. »Du bist genauso ein Klugscheißer, wie ich immer dachte«, antwortete ich. Gut, im Nachhinein muss ich zugeben, dass eine höflichere Antwort kein Beinbruch gewesen wäre, aber ich hatte die Überdosis Versöhnlichkeit an einem Nachmittag einfach nicht gut verkraftet. Gut, nachdem Lizzie ein bisschen hadert, ob sie Christine tatsächlich besuchen soll, tut sie es, auch um dem elterlichen Ehekrach, in den sie am Sonntag reinstiefelt, zu entkommen, und klingelt dementsprechend bei Christine. Lizzie, dich schickt der Himmel. Ungewohnt begeistert begrüßte mich Christines Mutter. Die mochte mich zwar, aber weil sie eigentlich immer am Telefon hing, wenn ich kam. Sie hatte einen Callcenter-Job, bei dem sich die Geldgeber offensichtlich das Callcenter sparen wollten, winkte sie mich sonst immer nur mit einer ungefähren Richtungsangabe rein. Diesmal hatten die Unmenschen von Arbeitgebern aber anscheinend vergessen, dass sie Frau Gärtner freundlicherweise immer die Wochenendschichten reindrückten. Dummerweise war aber auch ein freies Wochenende nicht gerade erholsam, wenn die einzige Tochter stumm in ihrem Zimmer saß, traurige französische Chansons hörte und nicht mal mit der Aussicht auf einen Shoppingtrip vor die Tür gelockt werden konnte. Eigentlich ein völlig normales Verhalten bei Mädchen zwischen 12 und 17. Aber bei Christine, die mehr redete als atmete, musikalisch keinerlei Anspruch besaß, außer dass irgendeine Textzeile mit Party oder Fun im Refrain vorkommen musste und das Einkaufszentrum an der Autobahn für den Garten Eden hielt, war das echt besorgniserregend. Frisch angefüllt mit mütterlichen Sorgen klopfte ich an Chrissys Tür, um mein Versprechen gegenüber Nils einzuhalten. Eigentlich war ich ja immer noch sauer und hatte die bange Befürchtung, dass ich den unfreiwilligerweise miterlebten Ehekrach meiner Eltern nun einfach an anderer Location mit neuen Protagonisten fortführen würde. Als keine Antwort ertönte, ging ich einfach rein. Chrissy saß schwarz gekleidet auf ihrem Bett, umspült von deprimierenden Klängen in meiner meistgehassten Fremdsprache, und schaute mich so jämmerlich an, dass aller Groll weggeblasen war. Auch wenn sie nicht wusste, wem man gefälligst in einer akuten Lebenskrise die erste SMS zu schreiben hatte, dieses Mädchen brauchte Hilfe. Aber ihre Retterin brauchte dafür fröhlichere Atmosphäre. Also riss ich erstmal die Vorhänge auf und fragte dabei: Können wir die Musik ausmachen? Von Französisch muss ich kotzen. Stumm befolgte Christine meinen Befehl. Noch ein Beweis, wie ernst die Lage war, gleich gefolgt von einem weiteren. Oh Gott, du bist ja gar nicht geschminkt, rief ich, als ich Christine im Tageslicht sah. Du schminkst dich doch auch nicht, sagte sie. Ich habe mich ja auch noch nie geschminkt, aber von dir weiß ich seit 1,5 Jahren nicht mehr, wie du in echt aussiehst. Sie zuckte mit den Schultern und starrte zu Boden. Ich fegte einen Stapel Wäsche von ihrem Bett und setzte mich neben sie. Ach komm schon, Chrissy, sonst funktioniert meine Arschlochnummer doch immer. Wieder nur ein Schulterzucken. Dann fing sie an zu schluchzen, ich nahm sie in den Arm und wir saßen einfach 1/2 Stunde da. Schließlich stand sie auf. Danke, sagte sie schlicht. Und jetzt, fragte ich. Jetzt geht's mir besser. Und morgen können wir reden. Warum erst morgen? Ich hab noch Zeit, sagte ich. Ja, aber ich muss trotzdem erst noch ein bisschen über alles nachdenken. Ich stand auf und gab ihr ein Küsschen zum Abschied. Denken, bevor du redest, sagte ich. Kennst du eigentlich den Film Die Körperfresser kommen? Blöde Kuh, sagte sie. Und da sah ich den Anflug eines Grinsens, der Hoffnung gab, dass Christine Gärtner doch noch da war. Die SMS, die ich auf dem Heimweg bekam, war dann ein richtig gutes Zeichen. Ich hab den Scheißfilm 3-mal bei dir gucken müssen. 3-mal. Gut, damit haben wir die erste von zahllosen Liebeskrisen beendet. Wen alle weiteren interessieren, gerne vorbeikommen. Wir signieren noch da drüben. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuhören und bis hoffentlich gleich um die Ecke.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.